Einige sind vielleicht verwundert, dass ich hier oben stehe, so weit weg von euch. Ich stand immer gern dort unten. Aber es gab die ein oder andere Rückmeldung, dass ich dann optisch nicht gut wahrnehmbar bin, was ich natürlich bedauert habe, weil der liebe Gott mich doch ganz gut hingekriegt hat. Ja, nur eine kurze Anmerkung. Natürlich stehe ich auch gerne hier oben, geblendet vom grellen Neonlicht und mit einem Sicherheitsabstand zu euch und hoffe, dass ich euch dennoch erreiche oder hoffe doch hoffentlich vielmehr, dass das, was auf meinem Notizzettel sich befindet, brauchbar ist für Gott, um diese Gebete zu erhören, dass wir gestärkt und ermutigt werden durch das Wort Gottes und nicht bedrückt und voller Sorgen. Ich habe den Text für den Predigtgedanken heute viele Jahre meines Predigtdienstes bewusst gemieden, darüber zu sprechen, obwohl es sich geradezu anbietet. Da kann man mal so richtig Bescheid sagen, wo es lang geht. Predigttext bzw. Bibeltext ist ja zuerst doch immer auch der Text für mich. Und wenn ich es mir nicht selber predigen kann oder vielleicht möchte, dann darf ich es wohl auch nicht öffentlich tun. Es handelt sich um einen einzigen Satz aus dem Römerbrief und dort Kapitel 12 und dort der Vers 18. Römer Kapitel 12, Vers 18 ist wie so vieles in diesem Zusammenhang, in diesem Textabschnitt, so gewichtig und schwerwiegend, aber vielleicht auch voller Trost. Vielleicht auch voller Trost, wenn wir doch wahrnehmen, wie wenig wir selber tun können. Und das haben wir in der ersten Stunde doch ein bisschen betrachtet. Da steht nach der Elberfelder Übersetzung, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Was Paulus hier formuliert, ist schon im Grunde unmöglich und enorm hochgesteckt. Mit allen Menschen. Wir differenzieren ja schon gern und sagen, wenn wir Mission betreiben oder ein Programm für die Mission ausarbeiten, wir können nicht die ganze Welt retten, aber den Nachbar und den Nächsten, das sind so unsere Menschen, um die es uns gehen sollte. Wenn wir hier auch wieder lesen, alle Menschen sind gemeint, das kann er doch unmöglich ernst meinen, oder? Putin und wie sie alle heißen. Wie kann ich mit allen Menschen Frieden haben? Darf ich da nicht doch jemand aussortieren? Und ich würde ganz gern, lieber Gott, gib mir einen Zettel und einen Stift und ich schreibe sie alle auf, die ich nicht so mag. Und du wirst sie irgendwie gut versorgen, irgendwo weit weg. Sibirien ist eine schöne Landschaft. Darf ich nicht doch? Paulus sagt, es sind alle gemeint. Der unangenehme Typ, die mich schwer enttäuschende Schwester, der Freund oder der wirklich völlig unklare Nachbar, sie sind alle gemeint und sind nicht die sogenannten Freunde, oft denen wir am schwersten vergeben können. Wenn ich in der U-Bahn bin, hier zur Krummen Lanke fahre und da tritt mir dann jemand mit seinen High Heels, eine Dame meistens dann, obwohl heute ist ja offen, auf den Fuß und das ist ja schmerzhaft, dann steigt Groll in mir auf und ich bin in diesem Moment fürchterlich ärgerlich und die Entschuldigung nehme ich natürlich an. Kein Problem. Aber das ist am nächsten Tag erledigt und vergessen. Aber Menschen, die wir kennen, Menschen, die wir schätzen, vielleicht eben auch die uns nahestehen, wenn die mit uns nicht im D'accord sind, das tut schon weh. wenn mich vielleicht auch noch jemand in der Familie bloßstellt, weil er halt so offenherzig ist und gern alles sagt, was er weiß und was er denkt. Es gibt ja solche Menschen. Sind nicht die sogenannten Freunde auf die, denen wir am schwersten vergeben können, oder Geschwister, die Gleichgläubigen? Wer Freunde hat wie du, der braucht keine Feinde mehr. Es gibt ja Sprichwörter ohne Ende. Paulus sagt, alle gehören da rein. Alle. Und du hast keine Entschuldigung. Paulus sagt, aber auch wenn möglich. Und das ist das in diesem Text so Unglaubliche, wie viel in diesem einen Satz zu finden ist. Paulus sagt, auch wenn möglich, er weiß, dass die Rechnungen nicht aufgehen. Mit diesem so viel an euch liegt, schränkt Paulus zwar ein, aber gleichzeitig verschärft er den Druck auf mein Gewissen enorm. So viel an mir liegt. Und da kann ich mir das ja nicht schön reden. Schön trinken ja sowieso nicht, weil ich ja abstinent lebe. Mit dem so viel an euch liegt, schränkt Paulus zwar ein, aber gleichzeitig verschärft er den Druck auf unser Gewissen enorm. Die Einschränkung ist eben ganz klar zu verstehen, wenn der andere wirklich mit nichts zu gewinnen ist. Du hast alles versucht, du hast geredet, du hast geschrieben, du hast angerufen, du hast dich entschuldigt, du hast gekämpft um den anderen bis zum Umfallen und hast wirklich aus tiefem, ehrlichem Herzen alles versucht und trotzdem wird es nicht besser. Das gibt es auch in der Gemeinde. Das unterstelle ich doch allen Gemeinden, die auch Differenzen haben oder vielleicht am Ende sich trennen. Und wir schreiben dann ganz gern an ein neues Etikett, Gemeindegründung. Aber die Verschärfung bei Paulus ist eben, wenn es nicht zum Frieden kommt, dann darf es nicht an mir liegen. Und da bleibe ich stehen. Da merke ich, da wird mir der Text sehr schwer. Paulus hat eben auch 1. Korinther 13 geschrieben, wo wir lesen, dass die Liebe alles glaubt und alles hofft und alles erträgt und alles erduldet. Ja, wie denn nun? Alles erdulden und ertragen, tatsächlich. Dieses Kapitel 13 ist unglaublich. Wird ja gern für Hochzeiten verwendet, dieser Abschnitt über die Liebe, das hohe Lied der Liebe. Aber es ist ja im Grunde ein Christusbild, was Paulus dort zeichnet über die Liebe. Und im Grunde kapituliert er davor, diese Liebe zu beschreiben, die nun uns als Vorbild hingestellt wird. Mehr Sätze in diesem Kapitel 13 enden mit, das ist es nicht, das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Aber ganz wenige Aussagen, das ist Liebe. Sie kapituliert nicht vor der Lieblosigkeit des anderen. Sie muss oft schwere Wege gehen. Ein Exkurs, der eine These ist, und ich bin da gerne streitbar und nicht der Meinung, dass das der letzte Gedanke zu diesem Thema sein müsste. Ich denke persönlich, dass Jesus dieses alles in Matthäus 18, Vers 6 einschränkt, wenn er dort sagt, in Matthäus 18, wehe, wenn ihr an den Kindern schuldig werdet, Mühlstein um den Hals ertränken, wo es am tiefsten ist. Es ist die einzige Stelle im Leben Jesu, wo er unbarmherzig und völlig gnadenlos formuliert. Und wir finden, zumindest habe ich nicht gefunden, irgendeinen Punkt in den Evangelien oder auch in anderen Briefen, wo das ein Stück nochmal erklärt und nochmal auf ein anderes Niveau gehoben wird. Wir haben in unseren Reihen Ungezählte, die Misshandlung und Missbrauch erlebt haben mussten. In der Begegnung mit so vielen habe ich gelernt, dass eine behütete Kindheit auch in unserer Kirche ein Geschenk ist und nicht eine Selbstverständlichkeit. An solchen Stellen des Lebens trifft diese Ermahnung in Römer 12, Vers 18 nach meinem Empfinden nicht zu. Meine einzige Empfehlung, auch der Verlag hat manches unglückselige Buch herausgegeben zum Thema Vergebung, immer und alles und jedem. Das finde ich nicht in meiner Bibel. Mein Gedanke ist nur an einer Stelle zu formulieren, dann geh zum Kreuz. Dann geh zum Kreuz. Aber so viel an euch liegt, ist nicht mit der Kneifzange zu verstehen oder mit der Brechstange. Gegen jedes eigene Empfinden und Spüren. Das als kleine These drin, weil wir ja durchaus dazu neigen, bestimmte Aussagen der Bibel, eben auch gerade solch eine Aussage des Paulus, so total zu formulieren, und dann ist aber auch überhaupt kein Millimeter Platz für das, was im Leben geschieht. Wie oft korrigiert Jesus die Schriftgelehrten darin, dass er sagt, das, was das Gesetz und die Gebote sind, das ist für den Menschen da und nicht gegen den Menschen. Die Frage immer, wie ordentlich sein. Zurück zu Römer 12, die Liebe glaubt und hofft alles, sie kapituliert nicht vor der Lieblosigkeit des anderen und sie muss oft schwere Wege gehen. Warum denn schwer? Warum ist es denn so schwer, mit dem Nächsten irgendwie zurechtzukommen? Weil wir im Frieden miteinander leben sollen, obwohl wir unvollkommen sind. Das ist das Problem. Das ist die Situation. Jeder von uns ist unvollkommen. Keiner von uns ist vollkommen. Und dann sollen eben Unvollkommene miteinander im völligen Frieden sein. Das geht im Grunde nicht. So ist es heilsam zu bedenken, der andere, mit dem ich mich vertragen soll, der ist unvollkommen. Oh ja, Herr, da stimme ich dir sehr zu und mir fallen gleich einige ein. Aber der Satz geht weiter. Eigentlich ist es noch wichtiger zu bedenken, ich selbst bin auch unvollkommen. Ich selbst bin auch unvollkommen. Luther hat in seinem Kommentar zum Römerbrief, gibt es bei Amazon für günstige 12,80 Euro, gutes Buch, der Römerbrief von Luther kommentiert. Das ist ja so der Brief, an dem er bald durchgedreht ist und letztlich vielleicht doch seine Hinkehrung zu Christus gefunden hat. Er schreibt dort, der Gerechte trachtet immer danach, seine eigenen Fehler zu sehen und die Fremden zu übersehen. Ebenso die Fremden Vorzüge zu sehen, die eigenen aber nicht zu beachten. Der Ungerechte sucht umgekehrt das Gute bei sich selbst und das Böse beim anderen. Vorlesung aus dem Römerbrief, erschienen 1937. Uns zu vertragen und immer wieder zu versöhnen, da haben wir ein Problem. Weltmeister ist Deutschland in vielerlei Hinsicht, auch beim Thema Ehescheidungen. Es ist vielleicht für unsere Kultur noch mal besonders herausfordernd, weil wir ein bisschen angespannter leben. Deutsche Kultur ist angespannt. Da gibt es andere Länder und Kulturen, die sind etwas entspannter. Und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Lebensweise aus. Uns zu vertragen und zu versöhnen, da haben wir ein Problem. Und Paulus sagt, ja, das ist ein Problem. Aber es ist auch unsere Aufgabe. Und vermutlich ein Leben lang. Und das ist vielleicht der Trost unserem vielleicht glaubensmäßigen Denken, dass wir doch bestimmte Erkenntnisse, die wir haben, so es ist so in der DNA unserer Kirche, der Entstehung unserer Kirche drin, bestimmte Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die dann auch nun richtig sind und biblisch, die haben wir erkannt und machen einen Haken dran. Das ist so. Wir müssen heute nicht mehr jede Woche über den Sabbat oder Sonntag streiten. Wir sind einig darin, der Sabbat ist der Tag, den wir in der Bibel finden. Aber das Thema der Vergebung und Versöhnung ist nicht ein Punkt, den wir erkennen und dann abhaken könnten. Es ist ein Prozess, der unser ganzes Leben dauern wird, bis zum letzten Weg. Wird dieser Prozess dauern bei jedem von uns? Wir können das nicht abhaken wie eine Momentgeschichte, sondern es ist immer wieder ein Thema, immer wieder ein Thema. Ein Bruder, lebensbedrohlich erkrankt, nicht hier in Waldfriede, es ist völlig gleich und auch nicht in Berlin, bittet mich um einen Besuch. Und ich sitze an seinem Krankenbett und er erzählt mir sehr offen, aber auch mit großer Spannung, wie er über mich geredet hat, immer und immer wieder. Und er sagte, es tut mir leid. Ihm geht manches durch den Sinn, jetzt so kurz vor dem wahrscheinlichen Ende des Lebens. Ich gebe zu, ich war erschrocken über das, was ich da zu hören kriegte. Man kriegt ja manches zu hören. Aber es war viel mehr noch das innere Empfinden der Zuneigung und der Zuwendung und des Verbundenseins. Versöhnung zwischen zwei Menschen ist, so ist mein Eindruck, das Tiefste, was wir in unserer Seele menschlich erleben können. Vielleicht auch das Unbeschreiblichste, das Erfüllendste, was wir als Menschen spüren können, was uns emotional völlig aus der Balance bringen kann, positiv gesehen. Versöhnung ist ein Prozess lebenslang. Rilke hat es so formuliert, auch gut zu lesen, viele seiner Schriften. Liebhaben von Mensch zu Mensch, das ist vielleicht das Schwerste, was uns aufgegeben ist. Das Äußerste, die letzte Probe und Prüfung, die Arbeit, für die alles andere nur Vorbereitung ist. Dass wir, weil wir Sünder und unvollkommen sind, uns gegenseitig das Leben sowieso schwer machen, davon müssen wir bei jedem Versuch, Frieden zu stiften, ausgehen. Friede beruht auf der so wesentlichen Einsicht, dass keiner von uns vollkommen ist. Aber es gibt Vergebung, sagt Paulus. Und es gibt Barmherzigkeit, und so beginnt er dieses Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, die ja zuallererst mir zugutekommt, wenn ich mich an Gott hänge. Diejenigen, welche geliebt werden und angenommen sein, am meisten in Frage stellen, brauchen es selbst vielleicht am dringlichsten. Aber gib das mal zu, dass dir Zuneigung der anderen fehlt. Wie stehst du denn dann da, wenn du sagst, du wünschst dir, geliebt und angenommen zu sein und vielleicht wertgeschätzt, und du würdest es wirklich gerne erleben, dass Menschen es wirklich wissen wollen, wie es dir geht? Wenn du so ein Bedürfnis formulierst, wie stehst du denn dann da? Wie ein Weichei vielleicht? Diejenigen, die das am meisten von sich tun, brauchen es vielleicht am dringlichsten. Es ist ja wie in vielen Dingen des Lebens so. Es ist ein großer Trost. Das ist Bonhoeffer. Der Weg von Mensch zu Mensch geht nur durch Christus. Das ist das, was mich tröstet. Weil ich weiß, dass ich von mir aus mit meinem Vornehmen, mit meinem Vorsatz oder mit meinem Wunsch die Vergebung und die Versöhnung nicht bewerkstelligen kann. Wir können Versöhnung nicht aus eigener Kraft. Und da wo wir es versuchen und haben vielleicht noch so gute Programme oder Gemeindestunden, da wo wir es aus eigener Kraft versuchen, muss es scheitern, wenn es ohne Christus geschieht. Aber warum sind Freunde, Paulus, möchte ich dich fragen, warum sind denn die Schwester, der Bruder so unvollkommen, wie sie sind? Ist doch auch schon 30 Jahre in der Wahrheit, sollte doch einigermaßen wissen, wo es lang geht. Wir sprechen doch jede Woche. Wieso kann man sich manche nicht so hinbiegen, wie es gut wäre? Und wir haben ja bei Paulus heute im Kapitel 3 gelernt, das ist es, wie es zu verstehen ist mit Christus. Und wenn das jemand noch nicht erkannt hat, dann wird es Gott ihm vielleicht offenbaren. Ich könnte mich ja, habe ich gedacht, auch so hinstellen. Wie ist es gut? Wie könnte man denn die anderen dazu bringen, dass sie es auch so sehen wie ich? Weil ich sehe es ja richtig. Wenn ich fast 40 Jahre Prediger bin oder war, dann kann doch nicht alles falsch sein, was ich sage, oder? Oder ist die Ordination und dann schließlich die wiederkehrende Beglaubigung eine unglaubhafte Formsache? Was machen wir da für Dinge? Warum kann man sich die Mitmenschen nicht so gestalten, wie es gut wäre? Mancher fährt Auto, und ich gebe zu, ich ertappe mich manchmal auch dabei, als könnte er mit irgendwelchen Gesten oder Verhaltensweisen zwischen drei Ampeln den anderen erziehen. Ich fahre eine dreispurige Straße stadteinwärts. Und ich sehe da vorne, da ist eine Baustelle. In Berlin gibt es kaum welche, aber dort in der Stadt waren welche. Und ich dachte, naja gut, im Rückspiegel, da kommst du vielleicht noch da vorne in die Lücke rein. Aber weit gefehlt, der hatte hinten das bemerkt, dass ich das drauf anlege und hat sich rangehalten, dass der Verkehr nicht stockt und ich musste scharf bremsen. Und ich habe mich natürlich geärgert und ich war im Groll und ich habe einiges gesagt zu mir im Auto. Ich war ganz allein, es hat keiner gehört. Und einige Ampeln später gab es diese Situation noch einmal, ganz merkwürdigerweise genau umgekehrt. Und ich habe überlegt, was mache ich? Reinwinken oder dranbleiben. Die grüne Welle darf nicht ausgebremst werden, der Verkehr muss fließen, dachte ich mir. Und während ich so drüber nachdachte, war ich schon vorbei und das tat mir fast leid, er hat es nicht geschafft. Warum? Also wir haben manchmal tatsächlich, und ich bin mittendrin im Kreis, ihr Lieben, versteht es nicht falsch, wir haben manchmal tatsächlich den Eindruck, unser Reden, ob das nun beim Autofahren ist oder unser kurzes Agieren, könnte einen anderen Menschen verändern. Warum kann man sie nicht so hinbiegen? Vielleicht ist der charakterlich Schwierige erheblich belastet. Vielleicht ist der Lieblose als Kind nie geliebt worden. Wie viele, auch in unseren Reihen, geben solch ein Zeugnis. Erziehung war, das ist richtig und das ist falsch. Und sitzt gefälligst still im Gottesdienst. Vielleicht ist der Lieblose als Kind nie geliebt worden. Vielleicht ist der Jähzornige auf dem Schulhof immer geschlagen worden. Vielleicht ist einer von Freunden so oft enttäuscht und verletzt worden, dass er keine mehr glauben kann, kein Vertrauen mehr spüren kann. Vielleicht hat einer so unendlich tiefe Wunden in seiner Seele. Seine Art ist unmöglich, aber gleichzeitig sehnt er sich nach nichts so sehr, als danach geliebt und akzeptiert zu werden. Wenn möglich, sagt Paulus, soll ich mit ihm Frieden haben. Dazu brauche ich viel Geduld. Paulus sagt im 1. Korinther 13, die Liebe duldet alles. Vielleicht entdeckt der andere eines Tages mit Staunen, dass du ihn ernst nimmst und achtest und für ihn bist und Frieden machen würdest mit ihm, so wie er ist. So hat es Christus ja mit mir und mit dir gemacht. Gott hat im Vorhinein Gutes mit dir im Sinn gehabt. Die Vorgabe seiner Liebe hat aus dir, hat aus mir etwas gemacht. Gott denkt und redet gut über dich. Gott denkt und redet gut über dich und über den anderen neben dir auch. Gott denkt und redet gut über mich. Er nimmt mich an, unverdient, und hat mir einen neuen Wert gegeben. Aus Verlorenen wie mir und dir sind Gerechte geworden. Dazu gibt es so viele Sätze des Paulus, gerade in dieser Zeit damals, dieser gläubigen Menschen, die so in den ersten Generationen zu Christus gefunden haben. Römer 3, Vers 23, wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus gilt. Oder Epheser Kapitel 2, ab Vers 4, der Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme oder recht habe. Paulus ermahnt und sagt, lass das auch deine Mitmenschen spüren. Die Frage, die sich aufdrängt, ist das überhaupt realistisch, was Paulus hier aufschreibt und aufgeschrieben hat? Diese Texte sind ja für diese unvollkommene Welt gedacht, nicht für die neue Erde. Für die neue Erde wäre das eine herrliche Textlesung, vielleicht am Morgen, bevor der Engelchor singt. Dann lesen wir das nochmal. Habt mit allen Frieden. Ja, das ist hier, das findet hier statt in der Ewigkeit. Ist das überhaupt realistisch für diese gefallene Welt? Paulus hat für diese Fragen keine grundsätzliche Lösung. Und wenn wir Paulus genau lesen, dann spüren wir an sehr vielen Punkten, dass Paulus keine Lösung hat, dass er verzweifelt ist und dass er nicht weiß, wie man das noch erklären und beschreiben könnte, wenn wir ihn genau lesen. Paulus hat keine grundsätzliche Lösung. Wenn möglich, wenn er so formuliert, dann zeigt er wohl seine Erfahrung, sein tiefes Wissen um diese Welt und auch um die Gemeinde. Und damit räumt Paulus eben ein, es gibt Situationen, da kann man beim besten Willen nicht Versöhnung erlangen, einfach weil es nicht geht, weil jemand, der beteiligt ist, nicht möchte, sich nicht durchstreichen lassen möchte. Christus nachfolgen heißt nach Lukas 9, 23, ich kann mich selber völlig durchstreichen. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich und verleugne sich selbst. Es gibt wohl auch Stellen in unserem Miteinander, da muss man um anderer Menschen, vielleicht um der Gemeinde willen, Klarheit und Härte zeigen. Und Klartext reden und Entscheidungen treffen, auch sich trennen. Natürlich gibt es das in diesem Leben, in dieser Welt, in unseren Gemeinden. Woran erkennen wir, ob Barmherzigkeit und Gebet oder klare Entscheidungen auch unter Gebet mit Konsequenzen nötig sind? Woran machen wir das fest? Woran erkennen wir das? Paulus beantwortet diese Frage mit dem Motiv unseres Handelns. Im Vers 19, das ist der nächste Satz, sagt er, rächt euch nicht selbst. Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Holt euch euer Recht nicht selbst. Gute Nachricht. Paulus sagt, ich beschrifte nicht die Skala der Gerechtigkeitswaage von falsch und richtig. Keiner von uns ist dazu in der Lage und auch dazu autorisiert. Das ist allein Gottes Merkmal. Was ist gut und was ist nicht gut? Und das fällt mir so unendlich schwer. Ich weiß doch ganz gut Bescheid nach all den Jahren, wo es lang geht und was gut ist und was nicht gut ist. Die Erfahrungen sprechen ihre eigene Sprache. Aber Paulus sagt, hol dir dein Recht nicht selbst. Da, wo du es doch tust, greifst du in den Zuständigkeitsbereich Gottes ein. In dem Moment, wo ich das Urteil über andere spreche, setze ich mich im Grunde neben Christus und seine Autorität. Selbst im Petrusbrief lesen wir, dass Jesus es so gehalten hat, als er auf dieser Erde war. 1. Petrus 2, Jesus, der nicht widersprach, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als ihm gedroht wurde, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Die Liebe überlässt Gott das Ende. Das hat Jesus so auch gehalten. Da, wo es um Gott selbst ging, ist Christus klar. Da, wo es um ihn ging und um Dinge auf dieser Welt, ist Christus völlig unter dem Urteil seines Vaters. Und Jesus darin nachzufolgen, schließt neben der Bereitschaft zum Leiden die Gewissheit ein, dass unser Recht, auch wo wir zu Recht verletzt, enttäuscht und ungerecht behandelt werden, dass unser Recht nirgends so gut aufgehoben ist wie bei Gott selbst. Nirgendwo. Selbst der gute Freund oder mit dem du dich gut verstehst, der dir zustimmt und sagt, ja, das stimmt, das ist völlig daneben, wie konnten sie dir nur das und dies tun, hat nicht annähernd eine Ahnung, was diese Ungerechtigkeit mit dir macht, wie Christus selbst. Unser Recht ist nirgends so gut aufgehoben wie Gott selbst. Das könnte uns gelassen machen. Das könnte uns gelassen machen. vor dem Hintergrund Philipper 3, unser Bibelgespräch, wenn Christus der ist, vor dem ich stehe und ich darum weiß, dann kann ich gelassen sein bei aller Ungerechtigkeit und aller Schuld und allem Versagen auch von manch anderem an mir. Es ist interessant, und das ist mein letzter Gedanke, dass in der Bibel, dort wo von der neuen Erde die Rede ist, mehrfach auch noch der Satz angefügt wird oder der Hinweis, ein neuer Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Christus weiß, was Ungerechtigkeit und Schuld und fehlende Versöhnung mit uns macht. Dort wird es die Gerechtigkeit geben, die noch viel mehr versteht, als wir uns manchmal selbst, was wir erleben oder erlitten haben. Es geht letztlich darum, dass alle Menschen für Gott gerettet werden. Alle, schreibt Paulus hier auch, habt mit allen Frieden. Mein Nächster und ich haben schmerzhaft unerledigte Probleme, aber er oder sie darf merken, dass ich es gut mit ihm oder ihr meine. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn ich mir das schenken lassen kann. Nehmt die Menschen, wie sie sind. Das ist für mich so ein Leitmotiv, auch hier im Dienst, bei den unterschiedlichsten Mitmenschen, die man trifft. Habt mit allen Frieden. Gerechtigkeit ist bei Christus und er wird sie in Kraft setzen. Und darüber dürfen wir getrost sein. Gott segne uns und führe uns an diesem Sabbat, aber auch in der Woche, die vor uns liegt, bei allem, was uns bewegt, aber eben in der tiefen Gewissheit, dass er weiß, was uns bewegt. So segne er euch, jeden Einzelnen, alle eure Lieben, die zu euch gehören, die zu unserer Gemeinde gehören und nicht hier sein können. So segne er euch, wie nur er es tun kann. Das ist mein Gebet. Amen.